Herzlich willkommen zum Prif Talk, dem Podcast des Peace Research Institute Frankfurt. Mein Name ist Laura Friedrich und ich arbeite am Prif in der Abteilung für Wissenschaftskommunikation. Die Zeit für Lösungen des menschengemachten Klimawandels drängt. Die gegenwärtige CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist auf dem Höchststand seit mindestens 2 Millionen Jahren und die Treibhausgaskonzentration steigt weiter. Die Folgen der Erderwärmung sind katastrophal. Besonders Extremwetterereignisse wie Dürren und Starkregen sind bereits jetzt für viele Menschen deutlich spürbar. Zudem bedroht der Klimawandel auch die Sicherheit und Stabilität unserer Staaten und Gesellschaften. Über die Verknüpfung von Klima und Konflikt habe ich bereits in Folge 12 unseres Podcasts mit Patrick Flamm gesprochen. Und in der Folge haben wir auch das 1,5-Grad-Ziel erwähnt. Auf dieses 1,5-Grad-Ziel im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter haben sich 2015 die Staaten der Weltgemeinschaft unter dem Pariser Klimaabkommen geeinigt. Zur Umsetzung der gemeinsamen Ziele findet jährlich die UN-Klimakonferenz Conference of the Parties statt. Wie so eine Klimakonferenz abläuft und was sich durch den erneuten Ausstieg der USA unter Präsident Trump aus dem Pariser Klimaabkommen in der globalen Umweltpolitik verändern könnte, unter anderem darüber spricht Tina Kramer gleich mit Markus Lederer, der bei der letzten UN-Klimakonferenz in Baku in Aserbaidschan vor Ort war. Die beiden arbeiten im hessischen Forschungszentrum Transformations of Political Violence, TRACE. TRACE bündelt interdisziplinäre Forschung zu verschiedenen Formen von Gewalt von den Universitäten Marburg, Gießen, Frankfurt, Darmstadt und von uns am PRIF. Markus Lederer ist Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt internationale Politik an der TU Darmstadt und leitet dort seit 2016 den Arbeitsbereich internationale Beziehungen. Er arbeitet zu Fragen der globalen Umwelt-, Klima- und Entwicklungspolitik und interessiert sich vor allem für institutionelle Entwicklungen und Dynamiken in den Ländern des globalen Südens. Bei TRACE forscht er zu neuen Formen politischer Gewalt, technologischem Wandel und der Einhegung neuer Gewaltakteure. Meine Kollegin Tina Kramer arbeitet in der Wissenschaftskommunikation von TRACE.
Schön, dass du heute hier bist, Markus. In der letzten Folge ging es um Klima- und Umweltkrisen, planetare Kipppunkte und natürlich in erster Linie die Rolle des Menschen darin. Jetzt würde ich gerne darüber sprechen, wie politisch damit umgegangen wird. Was versteht man unter globaler Umweltpolitik?
Ja, hallo Tina, schön hier zu sein, freut mich sehr. Globale Umweltpolitik. Drei Begriffe klären wir einen nach dem anderen. Global, also es ist mehr als international, weil es geht also auch um mehrere Akteure, nicht nur um die Staaten. Deswegen sprechen wir im Regelfall von globaler und nicht nur von internationaler Umweltpolitik. Umwelt meinen wir, dass es mehr ist als wie nur unsere Mitwelt. Wir meinen auch nicht, dass es einfach nur Natur ist, sondern wir sprechen immer stärker von Erdsystemen oder von ökologischen Systemen. Das ist also recht umfassend. Naja, in Politik, und das ist sicherlich das Spannendste, da geht es irgendwie um autoritative Verteilung von Werten. Also es wird auch gestritten. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich in den letzten Jahren immer stärker gezeigt hat. Globale Umweltpolitik ist der Bereich, wo wir uns um unsere Zukunft streiten und nicht einfach irgendeine technische Lösung finden. So leicht ist es leider nicht.
In deiner Forschung geht es ja auch um politische Gewalt. Und in dem Komplex, den du jetzt gerade beschrieben hast, welche Rolle spielt darin Gewalt?
Ja, da kann man nur Unterscheidungen treffen und ich mache mal zwei Perspektiven auf. Die erste ist eher so eine klassische Perspektive, dass wir auf der einen Seite sagen, naja, da gibt es eine ganze Menge ökologische Krisen. Und in eurem letzten Podcast mit Patrick Flamm, der hat er ja auf drei verschiedene Krisen aufgemacht. Da gibt es die Biodiversitätskrise, es gibt die Klimakrise und es gibt eine Krise um Verschmutzung. Und dann kann man sagen, naja, wenn hier bestimmte Dinge kaputt gehen, sich ändern, inwieweit führen diese zu mehr oder potenziell auch weniger Gewalt? Und im Regelfall geht man davon aus, dass es mehr Gewalt ist. So vor 20 Jahren hatte man noch eine relativ einfache Perspektive darauf, dass man gesagt hat, naja, da ändert sich das Klima und potenziell gibt es dann mehr Krieg oder mehr massive Gewalt. Und da hat die Forschung sehr wichtige Beiträge, wie ich finde, inzwischen liefern können, dass man sagt, naja, so einfach ist es nicht. Sondern es sind sehr komplexe Kausalketten. Da gibt es also veränderte Niederschläge dank des Klimawandels. Da gibt es Ernteausfälle. Dann gibt es vielleicht Migration. Es gibt sicherlich Elend. Dann gibt es Veränderungen im Bereich menschlicher Sicherheit. Und dann ganz am Ende kommt vielleicht doch tatsächlich auch Gewalt in größerem Maßstab vor. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, hier einfach zu sagen, A führt zu B. Aber ganz langsam sehen wir tatsächlich, dass veränderte Umweltaspekte auch Gewaltphänomene hervorrufen. Naja, und der zweite Aspekt, den ich betonen möchte, ist diese gesamte Umweltveränderung, insbesondere der Klimawandel, den können wir selbst als eine Form von Gewalt verstehen. Es ist eine Form von langsamer, manche sagen auch von struktureller Gewalt, weil wir über Zeit und über Raum Menschen schaden und damit Gewalt ausüben. Im Endeffekt sind also wir alle damit auch Gewalttäter und Täterinnen, weil wir eben tatsächlich durch unseren Lebensstil auch den Klimawandel und damit langfristig Formen von Gewalt hervorrufen.
Um dem zu begegnen, finden sich die Vertragsstaaten der UN-Klimakonvention jährlich zur UN-Klimakonferenz, der Conference of the Parties oder kurz COP, zusammen. Du warst ja schon vor Ort. Magst du uns erstmal erklären, was die COPs eigentlich sind?
Genau, du hast es schon ganz richtig gesagt, Vertragsstaatenkonferenz. Also eigentlich treffen sich da Staaten, die was ausgemacht haben, einmal im Jahr. Und 1992 gab es die Klimarahmenkonvention und dann 1995 das erste Treffen und seitdem mal mehr, mal weniger. Aber im Regelfall einmal im Herbst trifft man sich. Und ein paar dieser Treffen sind auch sehr bekannt geworden, zum Beispiel in Kopenhagen 2009, da ist es richtig in die Kürze gegangen und man hat nichts erreicht. 2015 ist sehr bekannt geworden wegen Paris und letztes Jahr war dann eben in Baku und Aserbaidschan. Dieses Jahr wird es in Belém in Brasilien sein. Was passiert also hier? Es werden Verträge weiterentwickelt. Zum Beispiel in Paris haben wir uns eben auf diese 1,5 Grad geeinigt, dass das Ziel der Menschheit sein sollte, dass die Atmosphäre sich nicht stärker erwärmt. Man hat aber auch eine interessante institutionelle Architektur aufgemacht, dass es eine Rückverlagerung der Verantwortung auf Staaten gibt. Können wir vielleicht nachher nochmal im Detail anschauen. Und dann werden aber auch ganz viele Detailaspekte besprochen. Zum Beispiel, inwieweit es Kompensationen geben kann, inwieweit Waldschutz weiterentwickelt werden muss oder inwieweit Märkte zum Einsatz kommen. Das ist etwas, was gerade die letzten Jahre dazu war. Und neben diesen ganz offiziellen Aspekten ist das Ganze auch ein ganz großer Zirkus. Das sind bis zu 100.000 Menschen da und natürlich tun jetzt nicht alle an diesem Vertrag mit da oder an diesen Verträgen mitdiskutieren, sondern zu einem ganz großen Teil wird dann um die Verträge und um die Problematik des Klimawandels aus verschiedenen Richtungen versucht, Einfluss zu nehmen. Da gibt es zum einen die ganz große Gemeinschaft der Wissenschaftlerinnen, die sich rumtreibt. Deswegen bin eben auch ich oder viele aus meinem Team seit vielen Jahren regelmäßig dort. Und im Endeffekt ist das wie eine große Konferenz. Es werden die neuesten Forschungsprojekte vorgestellt, Erkenntnisse der IPCC, also der Rat der Klimaforscherinnen, die immer regelmäßig die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenfassen, versuchen hier die neuesten Aspekte darzulegen. Da sind aber auch viele Nichtregierungsorganisationen da, die dann auch Lobbyarbeit machen. Immer stärker finden wir auch Firmen. Interessanterweise hat gerade die Öl- und Gasindustrie nicht ganz zu Unrecht erkannt, da müssen sie sein, weil hier geht es um ihre Zukunft. Aber auch viele indigene Gruppen, viele Gruppen, die versuchen, Minderheiten zu repräsentieren, versuchen, Einfluss zu nehmen. Und das übergeordnete Ziel ist natürlich ganz am Schluss, sagen wir mal mit vielleicht der Ausnahme der Öl- und Gasindustrie, dass tatsächlich die Welt bewohnbar bleibt für uns Menschen.
Danke für die Einblicke. Wie kann man sich die COP denn ganz plastisch vorstellen? Also wie sieht das sowas aus?
Es ist eine riesengroße Messe. Also wie gesagt, es sind dann oft bis zu 100.000 Leute. Die sind ja nicht alle gleichzeitig da. Aber oft ist das eben eine große Messehalle oder letztes Jahr in Baku war es ein großes Stadion. Und dann sind so 30.000, 40.000 Leute, die gleichzeitig an verschiedensten Panels teilnehmen. Sagen wir mal so, bis zu 5.000 Leute sind in diesem offiziellen Bereich und da kommt dann auch nicht jede und jeder rein. Also da kriegt man dann einen bestimmten Badge. Und zum Beispiel, ich komme nicht in diese Hardcore-Verhandlungen rein. Das ist als Wissenschaftler, wenn man da akkreditiert ist, darf man da nur mal so ab und zu einen kleinen Blick reinwerfen. Aber man darf eben nicht richtig mitverhandeln. Das lassen sich die Staatenvertreterinnen nicht aus der Hand nehmen. Aber dann haben alle größeren Staaten und auch viele Organisationen einen eigenen Pavillon, wo man, sagen wir mal so, kleinere passen 20, 30 Leute, aber in größere können auch mal 50 bis 100 Leute gleichzeitig an einem Art von Panel teilnehmen oder einen kleinen Workshop machen. Und dann gibt es außenrum noch ganz viele so kleinere Treffen, wo alle möglichen Leute sich zusammenfinden. Und natürlich machen auch gerade die Nichtregierungsorganisationen eine ganze Menge an Demos, die Jugendorganisationen oft viel Lärm. Das heißt, da ist schon was los.
Und was bringen diese Klimakonferenzen?
Ja, ist eine gute Frage. Also viele Leute sind ja schon extrem skeptisch, darüber, dass das überhaupt etwas bringt. Ich würde schon erstmal so anfangen, dass wir ein extrem hohes Ambitionsniveau haben. Also wir haben uns schon eine ganze Menge vorgenommen und das muss man, glaube ich, schon auch erstmal positiv sehen. Und wenn man das ein bisschen konkreter machen möchte, dieses 1,5-Grad-Ziel, was 2015 im Pariser Klimaabkommen formuliert wurde, das ist schon sehr, sehr viel mehr als die 20 Jahre davor tatsächlich in irgendeinem völkerrechtlichen Vertrag stand. Davor, und ich tue mal so ein bisschen die Analogie bringen, waren wir in so einer Weltwatcher-Gruppe und haben gesagt, naja, so in 20 Jahren wollen wir irgendwie zu 100, 300 Gramm abnehmen. Das war jetzt nicht so ambitioniert. Und mit den 1,5 Grad haben wir uns tatsächlich mal ein Ziel gesetzt, was sehr, sehr ernsthaft ist. Sind wir jetzt da auf einem guten Weg? Naja, das ist nicht so richtig der Fall. Einige Ziele, die wir uns zum Beispiel auch schon im Kyoto-Protokoll gesetzt haben, erreichen wir schon hier und da. Aber insgesamt sind gerade dieses Ambitionsniveau etwas, wo wir schon hinterherbleiben. Was aber dann wieder positiv gesehen werden muss, ist, dass wir mit dem Pariser Abkommen und im gesamten Klimaschutz doch eine sehr schlaue Architektur aufgebaut haben, die auf verschiedenen Ebenen spielt. Da haben wir eben diese globalen Verhandlungen und da werden so einzelne Impulse gesetzt. Und ein wichtiger Impuls ist eben, dass der Nationalstaat sehr, sehr viel aktiver werden muss. Man hat vielleicht schon mal gehört, dass es sowas wie nationale Pläne gibt, National Determined Contributions. Die müssen Staaten also alle 5 Jahre nach Bonn, wo das Klimasekretariat zu Hause ist, melden. Und die werden dann auch auf diesen Klimakonferenzen diskutiert und müssen festmachen, und bei uns eben innerhalb der EU, wie wir in Zukunft weniger Treibhausgase emittieren möchten. Und wir müssen auch, wenn wir das alle 5 Jahre machen, immer ein noch ambitionierteren Plan vorlegen. Und dann müssen wir sozusagen schon auch detaillierter werden und die Wissenschaft kommt rein. Und es ist schon sehr schlau, dass man eben auf der globalen Ebene sagt, naja, wir stellen hier prozedurale Standards und Regeln auf, wie das Ganze abläuft. Aber die eigentliche Arbeit und auch die Arbeit an der Implementation, dass das Ganze also auch umgesetzt wird, das muss auf der nationalen Ebene erfolgen. Und ein letzter Bereich, den ich vielleicht noch nennen möchte, ist, ohne diese ganzen Klimakonferenzen hätten wir auch eine ganze Menge weniger an Kapazitäten und an Mobilisierung und an öffentlicher Debatte um Klimaschutz. Und man kann dann schon insgesamt für dieses Politikfeld festhalten, dass wir in keinem anderen Politikfeld, sei es Menschenrechte, sei es Handel, sei es Finanzen, so weitreichende Entscheidungen, so schnell, so tiefgreifend, mit so vielen Staaten immer wieder fassen. Und insofern ist das auf der einen Seite ein extrem großer Erfolg. Die große Tragik bei der ganzen Geschichte ist nur, es wird nicht schnell genug greifen, dass wir wirklich die 1,5 Grad erreichen, vielleicht die 2 Grad, wenn es gut geht.
Am 5. November 2024 wurde Trump ja erneut zum US-Präsidenten gewählt. Und ganz spannend, eine Woche später fand die COP dann in Baku statt. Inzwischen hat Trump verkündet, dass die USA erneut aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen wird. Und du warst ja in Baku dabei. Welchen Einfluss hatte die Wiederwahl Trumps auf die 29. COP?
Die war insgesamt überraschend geringer, als man gedacht hat. Also es ist nicht so, dass die Leute nicht über Trump geredet haben. Also wir alle schimpfen gern über Trump, so dort auch auf der COP. Und natürlich die Leute, die sich mit Klimaschutz beschäftigen, schimpfen dann oft noch mal eine Nummer mehr. Aber es war jetzt nicht so, dass alle wie das Häschen vor der Schlange saßen und gesagt haben, jetzt geht gar nichts mehr. Weil, und das ist schon was Interessantes in diesem Politikfeld, internationale Klimapolitik ist ein Politikfeld, wo wir zumindest relativ weit in den Verhandlungen kommen, auch wenn die USA oder andere große Staaten nicht mitspielen. Jetzt wäre es natürlich schon schön, wenn die USA oder dann zu bestimmten Zeitpunkten auch China, auch Russland ist nicht unbedingt immer zu produktiv, richtig mitspielen würden. Aber vieles können wir tatsächlich auch mit Führung der EU oder anderer Staatengruppen erreichen und haben es auch erreicht. Das heißt, es gibt durchaus ein gewisses Selbstbewusstsein. Naja, ist jetzt doof, wenn die USA nicht dabei sind und arme USA unter Trump, insbesondere in Umwelt- und Klimafragen. Aber dass wir jetzt irgendwie sagen müssen, die multilateralen Verhandlungen sind komplett am Ende. Das war weder in Baku noch als Trump 2016 gewählt wurde, der damaligen Klimaverhandlungen so, dass wir das gesagt haben. Was sich auch zeigt, ist, dass zum Beispiel andere Staaten nicht auch austreten. Das war 2016, 2017 hatte Bolsonaro überlegt, also der damalige Präsident von Brasilien, ob er nicht auch die Klimaverhandlungen verlässt. Und Klimaverhandlungen, also die USA sind immer nur aus dem Paris-Abkommen ausgetreten, nicht aus der Klimarahmenkonvention, also nur ein Teil dieses ganzen Regimes. Jetzt hatte Milei, der Präsident Argentiniens, ähnliche Überlegungen, aber zumindest bis jetzt ist das nicht erfolgt. Das heißt, man sieht, die USA sind vielleicht nicht komplett isoliert, aber sie sind schon so ein lonesome Cowboy, der jetzt halt irgendwie sagt, mir stinkt's. Und alle anderen machen aber schon noch bis zu einem gewissen Grad weiter.
Und was waren auf der letzten COP für dich aus deiner Perspektive die größten Themen oder Knackpunkte?
Das größte Thema für alle war sicherlich die Finanzfrage. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und die Klimaverhandlungen insgesamt sind eben auch hauptsächlich von dem Nord-Süd-Gegensatz bestimmt. Das heißt, es geht hauptsächlich darum, wie der globale Norden und der globale Süden gegenseitig versuchen, Einfluss zu nehmen und auch miteinander zu kooperieren. Und ein extrem wichtiger Aspekt ist hier eben, inwieweit der globale Norden auch bereit ist, Geld auf den Tisch zu legen. Und dann fängt es ja schon an, wer gehört eigentlich zum globalen Norden und zum globalen Süden? Und das haben wir einmal 1992 in die Klimarahmenkonvention festgeschrieben. Und seitdem hat sich da auch nichts verändert, obwohl sich natürlich real sehr viel verändert hat. Also Südkorea zum Beispiel ist globaler Süden. Stimmt nicht so ganz, weil die hatten eigentlich genügend Geld, dass sie beitragen können. Saudi-Arabien gehört zum globalen Süden. Auch das ist natürlich, wenn wir die Finanzkraft des Staates anschauen, nicht richtig. Und auch China gehört zum globalen Süden und beharrt darauf auch sehr stark. Und das sind Dinge, die irgendwann sich vielleicht auch mal ändern müssen und die bei diesen Konferenzen dann auch stark verhandelt werden. Noch hat sich hier nichts verändert, außer dass es zumindest eine gewisse Bereitschaft, zum Beispiel auch Chinas, gab, tatsächlich auch ein bisschen Geld mit auf den Tisch zu legen. Das heißt, diese Finanzfragen sind hochpolitisch, sind nicht ganz einfach und insbesondere in Zeiten, wo die Haushalte knapp sind, ist es natürlich auch schwierig, hier Einigkeit zu finden. Ein zweiter wichtiger Punkt, der aktuell verhandelt wird, der auch in Baku wieder für viel Diskussion gesorgt hat, ist, inwieweit gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, auch wieder über Finanzmittel, die Menschen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, in irgendeiner Form zu kompensieren. Wir nennen das Loss und Damage. Also das sind Dinge kaputt gegangen, die lassen sich auch nicht einfach wieder reparieren. Und dann haben Menschen einfach den Schaden. Und die Frage ist, gibt es dafür Kompensationszahlungen? Natürlich sind viele Staaten und auch viele gesellschaftlichen Gruppen innerhalb des globalen Südens hier sehr dafür. Aber der globale Norden und alle Regierungen hier haben sich bis jetzt zumindest sehr verhalten gezeigt, das in irgendeine Form eine rechtliche Basis zu geben. Was allerdings passiert, ist, dass man jetzt einen Fonds aufgebaut hat und hier zumindest eine gewisse instrumentelle Lösung gefunden hat.
Das passt ja ein bisschen zu dem Komplex, den wir am Anfang besprochen haben, also Zusammenhang zwischen Klima und Gewalt. Und inwiefern wird denn der Klimawandel auch als Gewaltphänomen auf der COP thematisiert, vor dem Hintergrund von dem, was du gerade erzählt hast?
Ja, das passiert durchaus, allerdings insgesamt nicht so stark. Bis jetzt geht es eben hauptsächlich bei diesen Klimakonferenzen darum, wie hoch ist unsere Ambition, tatsächlich den Klimawandel zu stoppen, also zu mindern. Dann geht es darum, wie stark passen wir uns an, also Anpassungsfragen zu diskutieren und dann diese Loss-and-Damage-Aspekte, die wir gerade besprochen haben. Gewaltfragen spielen natürlich eine gewisse Rolle, aber sie waren bis jetzt unterbelichtet. Wo sozusagen kommen sie aufs Tablett? Zum einen ist es so, dass verschiedene Gruppen, vor allem aus Bereichen der indigenen Gemeinschaften, aber auch von kleinen Inselstaaten, immer wieder aufmerksam machen, dass mit dem Klimawandel einfach große Teile ihrer Lebensgrundlagen zerstört werden. Und die thematisieren das durchaus als eine Form von Gewalt, die eben insbesondere die Industriestaaten ihnen antun. Diese, zumindest in den Klimaverhandlungen, doch relativ radikale Position wird jetzt aber auch nicht dauernd bei diesen Verhandlungen aufs Tablett gebracht. Das ist mehr so die Ultima Ratio. Wenn man sieht, dass gar nichts mehr geht, dann bringt man diese Art von starken Argumenten, mit denen man hofft, dann doch moralisch noch einen Stich zu machen. Dass das bis jetzt ganz besonders erfolgreich war, kann man aber auch nicht sagen. Was aber dann sehr spannend ist, und ich hatte es vorhin schon erwähnt, das ist ein großer Zirkus. Das heißt, es sind nicht nur die Verhandlungen, sondern es sind eben auch viele andere Akteursgruppen, die auf diesen Klimakonferenzen versuchen, die Agenda zu setzen und die Politik weiter zu gestalten. Und daher spielt Gewalt eine sehr große Rolle. Also wir sehen zum Beispiel, dass die Vereinten Nationen, und das ist ja ein Forum der Vereinten Nationen, diese Klimaverhandlungen, über ihre eigenen Peacekeeping-Missions, also die Blauhelm-Soldatinnen, sehr stark jetzt immer mehr versuchen, das auch in eine grüne Art und Weise zu gestalten. Und dann zum Beispiel das Argument machen, dass in Zukunft auch Flüchtlingseinrichtungen und Flüchtlingslager dekarbonisiert gehören. Das hört man, denkt man sich erstmal, eigentlich geht es doch erstmal darum, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Naja, aber es ist auch ein extrem hoher Strom- und Elektrizitätsbedarf, der da ist. Und insofern kann man hier mit geschickter Solartechnik etc. doch sehr viel abfangen. Und diese Arten von Instrumenten werden immer stärker versucht einzuführen, um eben in Gewaltsituationen tatsächlich mit etwas besserer Technik Menschen ein besseres Leben zu haben. Dann diskutiert die Wissenschaft die verschiedenen Aspekte, die wir auch vorhin besprochen haben, also insbesondere die Kausalketten und viele Vertreterinnen des IPCC, die dann über Migration arbeiten oder über Nahrungsmittelpreise etc. machen sehr viel. Zum Teil ist es aber auch so, dass tatsächlich Vertreterinnen des Militärs anwesend sind. Also ich war selber zweimal bei Veranstaltungen, wo Herr Stoltenberg damals noch als NATO-Generalsekretär anwesend war und dann über die Dekarbonisierung in einer Greening von NATO gesprochen hat. Da kann man natürlich schon erstmal fragen, geht es hier um reines Greenwashing, aber es ist ein Thema, was durchaus zumindest mal bei den obersten Militärführern auch ein Aspekt ist, der immer stärker aufs Tablett kommt. Und vielleicht so ein letzter kleiner Punkt, auch auf diesen verschiedenen Länderpavillons, wo die Länder sich also selber repräsentieren, spielt Gewalt durchaus eine Rolle. Und ein Beispiel, was ich hier sehr schön finde, ist die Ukraine, die den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf ihr Territorium in ihrem Pavillon auf der Klimakonferenz eben sehr, sehr stark in Bild setzt. Es gibt dann zum Beispiel immer wieder Bilder von zerstörter Natur. Es gab jetzt ein Solarpanel, das sie mitgebracht hatten, was von russischen Schrapnells zerstört war, mit dem Argument, naja, wenn wir den Klimawandel ernst nehmen und zum Beispiel auf erneuerbare Energien umstellen, dann wäre das die resilienteste Art und Weise, wie wir Energie schaffen würden. Und wir würden uns auch von fossilen Energieträgern unabhängig machen. Und es wäre eben auch gut, das Klima zu schützen.
Vielen Dank für die Einblicke. Vielleicht noch ganz kurz. An den Klimakonferenzen gibt es viel Kritik. Immer wieder gibt es Berichte von katastrophalen Umweltbilanzen und dem Aufbau der Infrastruktur, der für eine eben so große Konferenz benötigt wird. Und zuletzt gab es auch Berichte aus Belém in Brasilien, wo für die 30. COP, die jetzt im kommenden November stattfinden wird, eine vierspurige Autobahn durch geschütztes Amazonas-Regenwaldgebiet gezogen wird. Ist das nicht widersprüchlich?
Ja, aber mit dieser Art von Widersprüchen muss Politik leben. Und Politik ist am Schluss, wenn wir auf den guten Max Weber zurückschauen, die Entscheidung zwischen für das kleinere Übel. Also ja, solche Verhandlungen und auch der massive Ausbau der Erneuerbaren oder große Anpassungsmaßnahmen, die zum Teil eben notwendig sind durch den menschengemachten Klimawandel, fordern oder führen zu großen Schäden. Und wenn wir rein technische Lösungen hätten, die diese Schäden nicht geschehen lassen würden, wäre super, aber die gibt es nicht. Wir sind halt schon dabei, dass wir im Moment am offenen Herzen operieren und das geht nun mal nicht minimalinvasiv. Jetzt kann man schon versuchen und vierspurige Autobahnen sind dann vielleicht eine Nummer übertrieben. Also da hätte man vielleicht auch etwas mit etwas weniger Eingriff schaffen können, hier eine Klimakonferenz aufzubauen. Zu glauben, dass das Ganze einfach rein virtuell geht und ohne CO2-Emissionen und wir dann nur irgendwo uns in einem Zoom- oder Teams-Meeting treffen, das funktioniert nicht. Politik braucht diesen persönlichen Austausch, es braucht auch diese Politisierung, es braucht auch die Lobbyarbeit, es braucht diesen großen Zirkus und dafür muss die Infrastruktur geschaffen werden. Und alles in allem ist es dann gar nicht so viel. Da ist der Ausbau der Erneuerbaren sehr, sehr viel weitgehender und auch sehr, sehr viel schädlicher in vielen Bereichen. Aber im Vergleich zu so, wie wir fossile Politik betrieben haben, sind das immer noch Peanuts.
Wie blickst du aus der Perspektive von globaler Umweltpolitik jetzt auf die nächsten Klimakonferenzen?
Ja, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite werden wir sicherlich mit Trump, aber eben davor ja auch schon mit Putin oder Xi und anderen zum großen Teil Herren, die, sagen wir mal, nicht zu klimafreundlich auftreten, sicherlich eine Stagnation, bestenfalls, schlimmstenfalls einen kompletten Rückschritt sehen. Und das wird sich auch auf den Klimakonferenzen niederschlagen. Das heißt, wir werden hier durchaus eine verstärkte Politisierung sehen. Es wird antagonistischer zugehen. Man wird weniger harmonische Verhandlungen beobachten. Und das kann gewisse Dynamiken freisetzen. Es kann aber auch dazu führen, dass immer mehr Staatengruppen oder andere Akteure sich aus diesen Verhandlungen verabschieden. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch die Politisierung, weil, wie ich ganz am Anfang deutlich gemacht habe, ohne dass wir uns über Interessenskonflikte klar werden und am Schluss auch harte Entscheidungen treffen, werden wir in der Klimapolitik nicht die Art von Entscheidungen und Fortschritte machen können, die notwendig sind, um zumindest das 2-Grad-Ziel einzuhalten. Insofern, Politisierung wird es brauchen. Hoffen wir, dass sie nicht zu stark die ganzen Verhandlungen lähmen wird.
Vielen, vielen Dank, Markus, dass du heute hier warst.
Ich sag danke.
Wer mehr über die Forschung von Trace wissen möchte, kann nochmal in die Folgen 6 und 8 unseres Podcasts reinhören oder wird auf der Website trace-center.de fündig. Diese und auch alle weiteren Links gibt es wie üblich in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim PrivTalk, dem Podcast des Peace Research Institute Frankfurt.